Hi Leute, das ist keine normale Folge, das ist nämlich der Auftakt zu unserem Bundestagsspezial, in der wir in jeder Folge mit Spitzenpolitikerinnen und Politikern jeder wichtigen Partei sprechen. Den Auftakt macht unser Arbeitsminister Hubertus Heil. Allerdings hatten wir kleine technische Probleme bei dieser Folge, aber die konnten wir überwinden, dank der Hilfe des Ministeriums und unseres Cutters. Also falls ihr noch was hört, müsst ihr darüber hinweghören.
Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kaffee und Fluchen. Heute dürfen wir den Bundesminister für Arbeit und Soziales in seinem Ministerium besuchen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute uns eingeladen haben. Herzlich willkommen, Hubertus Heil.
Moin.
Guten Tag, Herr Minister.
Wir sitzen hier in Ihrem Ministerium und es ist eine besondere Ausgabe von unserem Podcast. Wir sind mitten im Wahlkampf. Ist das etwas, was Ihnen Spaß macht? Und hatten Sie schon besondere oder ereignisreiche Momente in diesem Wahlkampf, an die Sie sich erinnern?
Also grundsätzlich macht mir Wahlkampf durchaus auch Spaß, weil es schon eine wichtige Zeit für Demokratie ist, weil es ja um was geht, weil es um die Fragen geht, wie es in Deutschland weitergeht. Und weil man viel im Land unterwegs sein kann, auch im eigenen Wahlkreis. Ich kandidiere in Gifhorn und Peine, das ist mein Bundestagswahlkreis. Aber ich gebe zu, Winterwahlkampf ist besonders herausfordernd und man braucht warme Socken.
Ist es denn schwieriger, die Leute zu erreichen im Winterwahlkampf?
Ja klar, im Sommer kann man Menschen bei Nachbarschaftsgesprächen im Garten treffen. Das müssen wir jetzt anders organisieren, das machen wir auch. Ich mache in meinem Wahlkreis auch Hausbesuche, Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Wir machen Nachbarschaftsgespräche in Wohnzimmern, in Dorfgemeinschaftshäusern und auch eher Indoor-Veranstaltungen. Das ist schon ein Unterschied. Aber es gehört dazu, das kann man sich ja nicht aussuchen. Ich bin jetzt in den letzten Tagen viel unterwegs gewesen, auch in der Republik. Ich erlebe schon ein großes Interesse an vielen Themen und Menschen, die was wollen, die Interesse haben. Und das motiviert auch im Wahlkampf, dass da Leute sind, die was vorhaben.
Die Ampel ist ja nicht ganz unschuld daran, dass wir jetzt so einen Winterwahlkampf haben. Sie ist vor einigen Monaten zerbrochen. Hat Ihnen denn das Regieren mit oder ohne der FDP mehr Spaß gemacht? Sie haben ja jetzt beides mal kurz erlebt.
Also diese Koalition hatte Phasen und ich muss ja dazu sagen, ich bin der einzige lebende Zeitzeuge im selben Amt, auch schon der Vorgängerregierer gewesen, also in der großen Koalition. Ich habe damals erlebt, dass es am Ende eine Koalition war, in der niemand von der CDU noch irgendwas vorhatte, was verändern wollte. Und deshalb gebe ich zu, ich habe mich auf diese Koalition gefreut, nicht nur, weil es ein sozialdemokratischer Kanzler war, sondern weil die Koalition sich ja vorgenommen hat, vieles zu erneuern in diesem Land. Und einiges ist auch gelungen, also zum Beispiel ein modernes Einwanderungsgesetz, das war mit der CDU nicht möglich, und die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Aber es war auch eine Koalition unter besonderen Bedingungen. Vor allen Dingen mussten wir die Folgen des russischen Angriffskriegs bewältigen. Ein furchtbarer Krieg vor unserer Haustür, viele Geflüchtete. Wir haben da auch einiges hinbekommen, eine Gasnotlage für Deutschland abgewendet. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, das war alles vertan und falsch. Aber irgendwann kam Sand ins Getriebe. Und da muss ich sagen, das fing wahrscheinlich mit dem Heizungsgesetz von Robert Habeck an. Dann gab es wechselseitige Blockaden. Ich habe immer wieder versucht, in meinem Bereich in Verhandlungen Fortschritt auch zu erzielen, ohne großes Geschrei. Aber ich muss sagen, in diesem Jahr, das war schon bitter zu erleben. Und jetzt gab es ja auch Veröffentlichungen der Süddeutschen Zeitung und der Zeit, dass die FDP sehr, sehr bewusst nicht mehr lösungsorientiert war und an sich selbst gedacht hat. Und deshalb war es auch konsequent, Herrn Lindner zu entlassen, diese Koalition zu beenden. Das ist der Grund, warum wir Neuwahlen haben. Und jetzt macht es nicht besonders viel Spaß, wenn man keine parlamentarische Mehrheit hat. Ich hätte gern bis zum Schluss in dieser Koalition zum regulären Wahltermin noch einiges umgesetzt. Aber es ist jetzt so und das müssen die Bürgerinnen und Bürger am 23. Februar entscheiden. Und da gibt es klare Unterschiede zu dem demokratischen Katar.
Bei einer historischen Pressekonferenz hat unser Kanzler ja das Ampelaus selbst verkündet und dabei Christian Lindner scharf kritisiert. Viele Beobachter fanden das nicht sehr kanzlerlike, auch unsere Altkanzlerin Frau Merkel nicht. Wie wären Sie in diese Rede gegangen? Hätten Sie den gleichen Stil wie Olaf Scholz gewählt?
Ich fand es wichtig, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler deutlich und transparent auch angesprochen hat, warum es so weit gekommen ist. Und wie gesagt, die Veröffentlichungen, die später durch Recherchen von Journalisten zutage gekommen sind, haben das ja bestätigt. Ich will es mal ganz generell so sagen, wenn man Regierungsverantwortung trägt, das hat Max Weber, der große, übrigens liberale Denker, mal gesagt, dann braucht man da drei Eigenschaften, um gute Politik zu machen. Verantwortung, Leidenschaft und Augenmaß. Und ich muss feststellen, bei der FDP war viel Leidenschaft noch dabei für sich selbst, aber keine Bereitschaft, Verantwortung für das Land zu machen, auch keine Bereitschaft zu Augenmaß. Das heißt, nicht mehr Bereitschaft zu verhandeln oder zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und deshalb wäre es nicht verantwortlich gewesen, mit der FDP weiter zu regieren. Das war konsequent. Und dann muss man auch Klartext reden an dieser Stelle. Und wie man es macht, ist es dann falsch. Es gibt ja einige, die sich früher gewünscht hätten, dass der Kanzler klarere Worte findet. Jetzt hat er sie gefunden und ich fand das auch richtig so.
Olaf Scholz wird ja aber auch immer eine gewisse Sturheit vorgeworfen von verschiedenen Medien. Warum wirkt der Kanzler immer so, als hätte er eine der beliebtesten Regierungen geführt und nicht eine der unbeliebtesten?
Das ist nicht meine Wahrnehmung. Es ist ein ernsthaftes Geschäft hier, wenn man Verantwortung hat. Und ich habe ja darauf hingewiesen, in wirklich bewegten Zeiten, Welt ist wirklich aus den Fugen geraten. Wir haben geopolitische Krisen, wir haben Krieg nicht nur Russlands gegen die Ukraine, wir haben Krieg im Nahen Osten. Wir stehen vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir haben jetzt die Wahl in den USA und wir haben eine Gesellschaft, in der viele Menschen sich Sorgen machen. Und deshalb ist es wichtig, dass man im Sinne von auch Klarheit und Überzeugung stur bleibt und auch einen klaren Kurs vertritt und übrigens auch besonnen bleibt. Und ich finde, diese Eigenschaften zeichnen den Bundeskanzler aus und deshalb kämpfe ich auch übrigens dafür, dass er Bundeskanzler bleibt.
Sie haben gerade schon viele unzählige globale Krisen angesprochen. Wie viel Macht hat die Bundesregierung überhaupt und wie viel äußeren Umständen und Faktoren ist sie ausgesetzt? Ist sie manchmal gelähmt?
Nee, gelähmt nicht, aber wir sind nicht auf einer Insel. Und wir erleben ja, dass was auf der Welt passiert, Einfluss hat auf das, was auch in Deutschland im Alltag von Menschen eine Rolle spielt. Der russische Angriffskrieg hat nicht nur dazu geführt, dass Millionen von Menschen geflohen sind, sondern hat auch dazu geführt, dass die Preise in Deutschland, die Inflation stark geworden ist. Das hat den Alltag von Menschen belastet. Wir haben versucht, dagegen zu steuern, Menschen zu entlasten mit einer Gaspreisbremse, auch Energiekosten einigermaßen stabil zu halten oder zumindest zu begrenzen und auch mitgeholfen, dass die Energieversorgung, Stichwort Gasnotlage, nicht zustande gekommen ist. Wir haben versucht, Arbeitsplätze zu sichern. Ich habe das in der Pandemie mit dem Instrument der Kurzarbeit gemacht. Ich will es auf einen Nenner bringen. Wir sind nicht hilf- und wehrlos. Wir können schon eine ganze Menge auch schaffen, aber wir müssen feststellen, dass wir in einer vernetzten Welt sind, in einer Welt in stürmischen Zeiten, in denen wir auch nicht alles abfedern können oder Menschen vor allem beschützen können. Das kann man nicht. Aber das Menschenmögliche tun, das tun, was man im Land oder auch im europäischen Zusammenhang oder international tun kann, das gehört auch zu einer Verantwortung einer Bundesregierung. Und da will ich nochmal sagen, finde ich, dass der Bundeskanzler in der Mischung von Entschlossenheit und Besonnenheit auch in schwierigen Zeiten das Land sicher geführt hat.
Erinnern Sie sich denn mal an eine konkrete Situation, vielleicht auch aus Ihrem Bereich, in der Sie sich mal machtlos gefühlt haben, weil Sie sich gedacht haben, ich bin so nah dran an der Macht und ich würde hier gerne was verändern, aber es ist nicht möglich und jetzt gar nicht aus Mehrheitsgründen, also das war mit der FDP nicht möglich, sondern wo Sie sich gedacht haben, warum kann die Politik hier nichts bewirken?
Ja, das habe ich hin und wieder erlebt, auch in früheren Zeiten schon übrigens. Ich mache mal ein Beispiel aus der Pandemiezeit. Wir alle wussten, dass es eigentlich eine Riesensauerei war, wie früher Menschen in der Fleischindustrie beispielsweise in Deutschland auch schon ausgebeutet wurden. Und ich fand es eigentlich schlimm, dass es erst einer Pandemie bedurfte und eines großen Entsetzen, weil ein Landkreis wieder in den Lockdown musste, dass wir dann politische Mehrheiten hatten, auch in diesem Bereich aufzuräumen. Dann haben wir auch klar gehandelt, wir haben Bergverträge und Leiharbeit verboten. Aber jahrelang sozusagen zu erleben, dass ein Teil der Gesellschaft die Augen verschließt und auch ein Teil der politischen Klasse, dass da Menschen ausgebeutet wurde, das hat mich schon auch wütend gemacht, manchmal auch hilflos. Aber ich war froh, dass ich das dann mit auflösen konnte.
Sie führen das Arbeitsministerium seit 2018, knapp 7 Jahre. Was ist Ihnen in dieser Zeit gelungen und vielleicht viel wichtiger, in welchen Bereichen gibt es Ihrer Meinung nach noch etwas zu tun?
Also ich war froh, dass ich mithelfen konnte, in Krisen Arbeitsplätze zu sichern. Wir haben das millionenfach gemacht mit dem Instrument der Kurzarbeit. Das hat vielen Unternehmen geholfen, Arbeits- und Fachkräfte erstmal an Bord zu halten und hinterher wieder mit denen durchzustarten. Es hat Arbeitnehmer und Arbeitnehmer die Arbeit gesichert. Es hat die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert. Das zum Thema Krisenmanagement. Ich bin froh, dass wir in ein paar Bereichen dafür sorgen konnten, dass Menschen mehr Geld in der Tasche hatten, die hart arbeiten. Also wir haben den Mindestlohn nicht nur eingeführt, sondern auch deutlich erhöht. Das hat Menschen geholfen. Und ich bin auch froh, dass wir es geschafft haben, Instrumente zu schaffen, die uns in Zukunft helfen wird, dass die Beschäftigten von heute im Wandel der Arbeitsgesellschaft auch die Arbeit von morgen machen können. Also Investitionen in Ausbildung, in Weiterbildung. Das ist auf der Habenseite. Aber Sie fragen ja auch, was ist noch vor uns oder was ist noch nicht gelungen? Ich glaube, das große Thema für die Arbeitsmarktpolitik in Zukunft ist das Thema Arbeits- und Fachkräftesicherung. Da haben wir eine ganze Menge Weichen gestellt. Ich habe es schon gesagt, der Aus- und Weiterbildung. auch mit einem modernen Einwanderungsgesetz, weil wir eine demografische Entwicklung haben und dafür sorgen müssen, dass das nicht zur Wachstumsbremse für Deutschland wird. Aber da ist noch viel zu tun. Da sind bürokratische Hürden abzubauen. Da müssen wir dafür sorgen, dass Visa-Verfahren schneller sind, Berufsanerkennung schneller stattfindet. Also bleibt eine ganze Menge zu tun und ich habe da auch noch eine ganze Menge vor. Und ein anderes Thema, was uns beschäftigen wird, ist zum Beispiel die Frage, wie sich Wirtschaft, Arbeitsfeld und Gesellschaft durch Digitalisierung verändert, durch KI vor allen Dingen. Das ist eine Riesenchance, die Arbeitsgesellschaft menschlicher zu gestalten. Auch bei der Arbeits- und Fachkräftesicherung ist es eine Chance für neue Geschäftsmodelle, für mehr Produktivität. Aber wir wissen auch, KI kann auch missbraucht werden, um Menschen total zu überwachen, auszupressen und auszubeuten. Und dafür die Weichen richtig zu stellen, glaube ich, da ist noch eine ganze Menge vor uns.
Sie haben gerade selbst gesagt, dass Zuwanderung ein großes oder ein wichtiges Mittel ist, um den Fachkräftewandel zu bekämpfen. Wir haben mit jemandem gesprochen, der sich im Umfeld der Arbeitsagentur der Arbeit viel bewegt. Und die Person hat uns gefragt, oder wir tragen die Frage sozusagen weiter, warum es so lange dauert, bis Fachkräfte aus dem nicht-europäischen Ausland vor allem eine Arbeitsgenehmigung kriegen. Und dass das einfach zu lange dauert. Und was fehlt da? Was kann man da tun?
Ja, das Gesetz macht jetzt vieles einfacher. Wir haben nach Jahrzehnten der Debatte ein modernes Einwanderungsgesetz geschaffen. Darauf bin ich stolz. Das mithilft, kluge Köpfe und helfende Hände für Deutschland zu gewinnen. Denn das Thema Arbeits- und Fachkräftesicherung wird uns mehr beschäftigen. Wir reden ja heute schon darüber, dass es in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräftemangel gibt. Das ist erst ein Ergebnis einer eigentlich guten Entwicklung, weil wir nicht mehr die Massenarbeitslosigkeit haben wie vor 20 Jahren. Im Gegenteil, wir haben trotz aller Krisen den höchsten Stand von Beschäftigung. Aber die Demografie kommt noch dazu und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat mal berechnet, wie viele Arbeits- und Fachkräfte wir bis 2035, also in den nächsten 10 Jahren, ersetzen müssen. Und es sind 6 Millionen. Und dafür müssen wir alles im Inland heben, was an Möglichkeiten gibt, Ausbildung, Weiterbildung, das Thema Frauenerwerbsbeteiligung, die Beschäftigungsfähigkeit älterer. Das wird nicht reichen. Wir brauchen ergänzend auch qualifizierte Einwanderer. Und das geht jetzt rechtlich einfacher, aber technisch noch nicht, weil es ganz viele Umsetzungshürden in der Praxis gibt. Ich habe ja eins genannt. Es ist abschreckend für Fachkräfte, wenn die ganz lange auf ein Visum warten müssen, weil die deutschen Auslandsvertretungen das nicht schnell genug bearbeiten, weil die noch Zettel- und Papierwirtschaft machen. Und deshalb habe ich darauf gedrungen, dass die Verfahren für die Fachkräfteeinwanderung, was Visavergabe betrifft, digitalisiert werden. Das passiert jetzt auch. Seit 1. Januar ist das in Kraft. Und wir haben an einem Land vor, nämlich Indien, wo ich mehrfach war, wo wir ein großes Potenzial für Arbeits- und Fachkräfte haben, bei IT im Gesundheits- und Pflegebereich, aber auch in anderen Bereichen, tatsächlich mit einer gezielten Strategie deutlich zu machen, dass die Verfahren wesentlich schneller gehen.
Aber ist nicht das Kind schon längst in den Brunnen gefallen? Also Sie sagen 6 Millionen Fachkräfte in den nächsten 10 Jahren. Ist da nicht schon, das wird doch niemals gelingen, selbst mit, wenn man jetzt alle diese Tools zusammennimmt, von denen Sie gerade sprechen. 6 Millionen klingt nach einer Zahl, die, also wenn ich ehrlich bin, die jetzt für mich erstmal unerreichbar klingt. Haben Sie zu wenig erreicht als Minister? Sie sind ja seit 2018 im Amt.
Nee, wir haben ja die Weichen gestellt. Allerdings, wie gesagt, nach jahrzehntelangen Debatte, was die Einwanderung betrifft, hat die CDU immer auf der Bremse gestanden. Jetzt haben wir das Recht. Kann man sagen, es ist spät. Aber ich will mal was zu den 6 Millionen sagen, weil das erstmal eine erschütternd große Zahl ist. Zeigt auch die Größe der Herausforderung. Aber ich finde, das müssen wir uns vornehmen. Die gute Nachricht ist, die 6 Millionen werden nicht durch Einwanderung zu füllen sein, sondern die haben auch im Inland noch große Potenziale und es kommen ja auch welche nach. Aber es sind weniger als früher, weil wir erleben, dass jetzt die vor 1964 Geborenen, also die sogenannten Babyboomer, wohlverdient in Rente gehen. Also ich weiß, für ihre Generation sind alle Menschen über 30 Boomer, aber ich bin beispielsweise gar keiner. Ich bin 72 geboren, davor ist die Pille eingeführt worden und wir erleben, dass sich das jetzt demografisch auch niederschlägt. Aber ich will was zu den Zahlen sagen, um das klar zu machen. Wir haben Riesenpotenzial im Inland. Wir haben immer noch bei einem Arbeits- und Fachkräftemangel 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 ohne Ausbildung. Und ich finde, dem müssen wir eine Chance geben, aber besser noch, diese Entwicklung, den Nachwuchs abzugraben, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel durch gezielte Berufsorientierung, durch einen besseren Übergang von Schule und Beruf junge Menschen über Ausbildung in Arbeit kommen. Das ist ein großes inländisches Potenzial. Das zweite große ist die Frauenerwerbsbeteiligung. Die ist erfreulich gestiegen über die letzten Jahre und Jahrzehnten. Aber wenn man das Arbeitszeitvolumen vergleicht, dann ist es oft so, dass Männer Vollzeit arbeiten und Frauen auch oft ungewollt Teilzeit. Wenn wir da nur mal so 10% besser würden, so Richtung skandinavischer Länder, wären das übrigens umgerechnet 400.000 qualifizierte Fachkräfte in Deutschland mehr, die zur Verfügung stehen, nämlich gut qualifizierte Frauen, die schon in Deutschland sind. Also wir haben erhebliche inländische Potenziale. Und wir brauchen ergänzende qualifizierte Einwanderung. Die hatten wir übrigens in den letzten Jahren, trotz fehlendem Einwanderungsgesetz, weil wir Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union haben. Die können kommen und die haben uns auch geholfen in den letzten Jahren. Aber da andere Länder in Europa eine ähnliche Demografie haben wie wir in Deutschland, brauchen wir auch helfende Hände und kluge Köpfe aus Drittstaaten, aus anderen Ländern. Und da haben wir ein Potenzial. Ich habe es vorhin gesagt, am Beispiel Indien, das ist jetzt das größte Land der Erde, was die Bevölkerung betrifft, hat einen anderen Altersschnitt als wir. Wir haben den Altersschnitt bei 46 bis 48 in Deutschland, Indien 32. Und ich habe da gelernt, dass pro Monat da 1 Million Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen, pro Monat. Und das in anderen modernen Einwanderungsgesellschaften.
Würden Sie von träumen?
Also für ein Volk von 83 Millionen Menschen auch ein bisschen ungewöhnlich, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass wir da viel gewinnen können, dass wir diese Zahlen auch skalieren können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine große Aufgabe. Und natürlich wird Automatisierung auch helfen und KI, menschliche Arbeit dazu konzentrieren, wo sie unerlässlich ist. Beispiel Pflege. Man kann Pflegekräfte nicht durch Roboter vollständig ersetzen. Aber man kann Pflegekräfte auch entlasten, indem man Dokumentationen demnächst über Spracherkennungsprogramme und KI macht und nicht über Zettelwirtschaft, damit sie sich auf Pflege konzentrieren können. Und ich glaube aber, dass es gelingen kann und wird, wenn wir das jetzt konsequent auch angehen. Es ist eine große Aufgabe. Aber Schritt für Schritt kriegen wir das auch mit den 6 Millionen hin.
Und könnte das von Ihnen eingeführte Bürgergeld dem Ziel schaden, den Fachkräftemangel zu beseitigen? Die CDU kritisiert ja, dass es sich manchmal nicht lohnt, Vollzeit zu arbeiten, da die Beiträge von dem Bürgergeld oft höher oder gleich sind wie eine Kurzzeitbeschäftigung.
Ich bin wirklich tief dankbar erstens über diese Frage, weil wir auch ganz, ganz viel Fake News da zu tun haben und mit einer undifferenzierten Sicht auf die Dinge. Worum geht's denn? Wir haben ein Bürgergeld, das ist eine Grundsicherung, nicht mehr und nicht weniger. Aber die Wahrheit ist, dass das Bürgergeld helfen wird, auch Menschen in Arbeit zu bringen, weil 2/3 der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und mit dem alten System, mit dem alten Hartz-IV-System hat man die vielleicht mal einen Hilfsjob gebracht und das Jobcenter sah die dann wieder. Die Aufgabe ist jetzt dafür zu sorgen, dass wir die neuen Möglichkeiten nutzen, Menschen zum Beispiel einen Berufsabschluss nachholen können, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Das hat die CDU übrigens, die hat dem Bürgergeld ja zugestimmt, mitbeschlossen. Das zweite ist die Frage, ob Arbeit sich lohnt. Und da finde ich schon, erstens, Arbeit lohnt sich, das macht einen Unterschied, aber wir müssen mehr dafür tun, dass Arbeit sich mehr lohnt. Das macht man aber nicht, indem man das Existenzminimum zusammenstreicht, das erlaubt auch das Bundesverfassungsgericht nicht, sondern dafür, indem man den Mindestlohn erhöht und untere und mittlere Einkommen entlastet, damit Menschen, die arbeiten, netto mehr Geld in der Tasche haben. Und drittens, man darf nicht vergessen, dass 20% derjenigen, die im Bürgergeld sind, arbeitende Menschen sind. Das sind vor allen Dingen Frauen, viele Alleinerziehende, die zum niedrigen Lohn arbeiten, in Teilzeiten, die ergänzende Grundsicherung brauchen, um über die Runden zu kommen. Deshalb finde ich undifferenziert auf Stimmung zu setzen, wie das die Union tut, nicht in Ordnung. Man kann in dieser gesellschaftlichen Lage mit ganz wilden Reden Menschen gegeneinander ausspielen. Menschen im Niedriglohnsektor gegen Menschen der Grundsicherung, ohne dass es damit irgendjemandem besser geht. Oder man sortiert die Dinge und sagt, Arbeit muss einen Unterschied machen, Arbeit muss sich mehr lohnen. Und dann sprechen wir über bessere Gehälter und Löhne, über höheren Mindestlohn, über höhere Tarifbindung und über eine Nettoentlastung der unteren und mittleren Einkommen. Das ist der richtige Weg, damit wir mehr Menschen noch in Arbeit bringen.
Sie selbst haben wieder ein bisschen strengeres Sanktionssystem für die sogenannten Totalverweigerer eingeführt. Jetzt gerade kam vor kurzem ein Bericht von der Bild-Zeitung, dass seit dieser Verschärfung überhaupt eine Kürzung vorgenommen worden sind in diesen Fällen. Was können Sie dazu sagen? Stimmt das? Funktioniert Ihre Maßnahme noch nicht?
Nein, also erstens ist es so, dass es auch im Bürgergeld immer Mitwirkungspflichten gegeben hat und auch Sanktionen. Das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich war auch dafür, dass wir sie, weil Praktikanten es berichtet haben, nachschärfen. Nicht nur mit den Regelungen zu Totalverweigerern, sondern auch beispielsweise eine schärfere Sanktion austeilen, wenn Leute Schwarzarbeit machen. Das ist nicht akzeptabel. Wenn Leute Sozialversicherungsbetrug machen, ist es heute schon rechtlich nicht in Ordnung. Aber ich finde, das muss man auch spüren. Aber ich will mal ganz grundsätzlich sagen, man darf nicht alle unter den Generalverdacht stellen, zu faul zu sein, zu arbeiten. Umgekehrt fand ich immer ganz falsch, allejenigen, die Sanktionen für einen Anschlag auf die Menschenwürde gehalten haben. Nein, es gibt schon Mitwirkungspflichten. Aber in den meisten Fällen, das sagen uns die Praktiker in den Jobcentern, braucht man keine Sanktionen. Es gibt welche bei Terminversäumnissen, wenn jemand praktisch nicht zum Amt kommt und nicht mitwirkt. Natürlich auch, wenn Leute zumutbare Arbeit ausschlagen. Und in den seltensten Fällen gibt es auch die Möglichkeit, dass das ganz gestrichen wird. Allerdings, und Sie sind Jurist oder angehende Juristen, habe ich mitbekommen, Juristin, hat das Bundesverfassungsgericht dazu ein Urteil gefällt und sehr, sehr enge Grenzen gezogen für das Thema Totalverweigerung. Das kann man nur in ganz, ganz extremen Fällen machen. Ich fand es trotzdem wichtig, dieses Signal zu setzen, damit niemand in der öffentlichen Debatte auf die Idee kommt, dass das hier ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Und ich setze auch darauf, dass das eine präventive, eine vorbeugende Wirkung hat. Zu wissen, dass es das gibt, hilft auch manchmal.
Jetzt müssen wir nur mal über die Babyboomer sprechen. Die Babyboomer, eine Generation von 15,4 Millionen Menschen, gehen bald in Rente. Und wir jungen Menschen sind dagegen ein Drittel dieser Generation, die gerade erwerbstätig sind. In den 50er Jahren haben 6 junge Leute einen Rentner finanziert. Jetzt ist es 2:1, 2 junge Leute, ein Rentner. Wie kann das auf Dauer funktionieren? Wie können wir das finanzieren?
Ich will erst mal sagen, dass man mit dieser Rechenschieberei ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich übertreibe jetzt mal. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts auch viel, viel mehr Bauern als heute und trotzdem gibt es keine Ernährungsarmut in Deutschland. Der Schlüssel dafür ist gesamtwirtschaftliche Produktivität. Und was die Rente betrifft, muss man Folgendes sagen. Wir wollen das Rentenniveau dauerhaft stabil halten für alle Generationen. Das ist nicht nur im Interesse der heutigen Rentnerinnen und Rentner, die sich das aber übrigens verdient haben, nach einem Leben voller Arbeit, sondern gerade im Interesse der nachfolgenden, der jüngeren Generation, derjenigen, die jetzt in Arbeit sind, auch der anderen. Weil umgekehrt ein Schuh draus wird. Die meisten Menschen in Deutschland sind am Ende ihres Erwerbslebens auf eine gesetzliche Rente angewiesen. Und deshalb darf man nicht zugucken, dass das Rentenniveau sinkt. Und um es klar zu machen, an einem Beispiel, was heißt das praktisch? Nehmen wir mal eine Krankenpflegerin, die heute nicht ganz jung ist, aber mitten im Erwerbsleben ist, 49, die so Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre Prüferlied in Rente. Und für die macht das im Jahr einen Unterschied von 1.100 Euro, ob das Rentenniveau stabil bleibt, was wir dauerhaft sichern wollen oder nicht. Also, um Ihre Frage der Finanzierung aber zu beantworten. Die entscheidende Frage für die Stabilität der Rente ist, wie viele Menschen sind im erwerbsfähigen Alter in Beschäftigung? Und darüber haben wir vorhin gesprochen. Es ist das Thema Arbeits- und Fachkräftesicherung. Und je stabiler der Arbeitsmarkt ist, je mehr Menschen einzahlen, desto stabiler ist auch die Rente. Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Wer es nicht glaubt, muss sich angucken, was es vor 10 Jahren schon an Prognosen über die Rente im Jahre 2025 gegeben hat. Weil die Demografie hat ja jetzt nicht gerade erst begonnen, sondern setzt sich jetzt fort. Und damals hieß es von einigen, dass im Jahre 2025 der Beitrag schon bei 22-23% ist, dass das Rentenniveau sinkt. Das hat sich nicht ergeben. Und der Grund ist, wir haben heute 5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr in Arbeit als vor 10 Jahren prognostiziert. Ergebnis ist, der Beitrag ist ziemlich stabil, seitdem ich Arbeitsminister bin, bei 18,6%. Interessanterweise davor war übrigens höher. Bei Helmut Kohl schon mal langes sehr bei über 20%. Deshalb ist es wichtig, nochmal beides zu tun, dafür zu sorgen, dass sich alle Generationen auch die Rente verlassen können. Nicht nur die Großeltern, sondern auch die Eltern und die Kinder. Und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Grundlage, wie ein stabiler Arbeitsmarkt, dafür sorgt, dass das System tragfähig wird.
Zu Helmut Kohl wollte ich nur sagen, damals war ja oft das Rentenniveau höher, als es heute ist.
Ja.
Aber dazu habe ich zum Rentenniveau habe ich direkt eine Frage, deswegen können wir da gleich weitermachen. Das soll ja bis 2028 von 18 auf 22% langfristig steigen, gerundet.
Also ich will da wahrhaftig sein. Wir haben 18,6%, wie gesagt, schon viel länger als früher prognostiziert. Das heißt, es hängt immer natürlich von der wirtschaftlichen Entwicklung, von der Arbeitsmarktlage an. Und es wird auch noch länger bei 18,6% sein als ursprünglich. Von Ende der 20er Jahre wird der Beitrag leicht ansteigen, irgendwann auch über 19 bis zu 20%. Und dann wird es noch in ganz langer Weise so bleiben. Aber das sind die Zahlen von heute. Und ich habe vorhin darauf hingewiesen, je besser wir unsere Hausaufgaben am Arbeitsmarkt machen, desto stabiler auch der Rentenversicherungsmarkt.
Aber die Zielgröße im Rentenpaket 2 liegt doch bei 22%, wo wir am Ende rauskommen.
Ja, übrigens, dann, das sind die Prognosen auf Basis der heutigen Zahlen. Und je länger Sie prognostizieren, desto unsicher ist es. Ich habe eben noch darauf hingewiesen, wir haben noch ein paar Stellschrauben dafür zu sorgen, dass wir Beitragsanstiege dämpfen können. Aber er wird ein Stück steigen. Und das ist der Preis dafür, dass das Rentenniveau nicht absinkt. Und zwar gerade für die Generation, die dann in Rente geht, nicht von den Rentner von heute.
Das ist das, aber genau um diesen Anstieg geht es eben. Und die anschließende Frage, Ben, also das wären ja, Ben, mit dem heutigen Grundlosen knapp 4%, die unsere Generation auch belasten. Herr Blume hat uns in unserem Podcast vorgeworfen, wir seien Lappen, dass wir, also das hat er so, das ist ein Zitat, gesagt, dass wir nicht laut auf die Straße gehen und dagegen protestieren. Macht nicht gerade Ihre Partei, die diesen Rentenwahlkampf führt, unserer Generation bürdet sie etwas auf, weil das Wählerpotenzial bei den heutigen Rentnern größer ist?
Nein, ich will es nochmal wiederholen. Herr Blume ist ein konservativ-liberaler Journalist. Ich habe Respekt vor seinen Haltungen. Aber ich bin anderer Meinung und ich finde es überhaupt nicht gut, dass man Generationen gegeneinander ausspielt. Denn das passiert hier gerade in dieser Diskussion, in der man sozusagen alle Älteren gegen alle Jüngeren spielt. Ich will einmal darauf hinweisen, dass es auch in den Generationen unterschiedlichste Lebenslagen gibt. Es gibt Menschen im Alter, die sehr, sehr gut abgesichert sind. Es gibt Menschen, die haben eine kleine Rente. Und deshalb muss man aufpassen, wie man da pauschal über Generationen redet. Aber ich will mich vor der Frage gar nicht drücken. Denn das, was wir tun, tun wir ja gerade nicht für die Rentner und Rentner von heute, sondern für die Rentner von morgen. Und das sind übrigens auch die Jüngeren. Und was Herr Blume verschweigt, ist, dass wenn das Rentenniveau sinkt, eine Rentenlücke entsteht, die vor allen Dingen die nachfolgende Generation trifft. Wir müssen ja nicht nur über die Finanzierungsgrundlage reden, sondern auch über die Frage, was hat man im Alter? Und wir haben mit der Rente ein System, in dem übrigens zur Hälfte Arbeitgeber und Beschäftigte zahlen. Das heißt, man hat nicht 4% als Beschäftigter dann mehr an Beiträgen, sondern es ist pari pari. Wenn die Rentenlücke entsteht, dann müssen zukünftige Generationen ohne Arbeitgeberbeitrag diese Rentenlücke füllen. Das können viele Menschen nicht. Deshalb nochmal, ich verspreche kein höheres Rentenniveau. Das wünschen sich auch einige. Und es gibt ja Missverständnisse schon, was das Rentenniveau ist. Aber ich möchte nicht, dass diejenigen, die im Alter auf die gesetzliche Rente angewiesen sind, entkoppelt sind von der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung. Und das würde passieren, wenn das Rentenniveau sinkt. Und das ist wichtig, wie gesagt, für alle Generationen, für die Jüngeren, genauso wie die für heute Älteren. Und das ist ein Wert in der Gesellschaft, den darf man nicht privatisieren.
Wir haben noch viele weitere Fragen, aber uns rennt leider die Zeit davon und deswegen müssen wir einen Punkt machen. Wir haben auch noch eine, bevor wir zum Musikwunsch kommen, haben wir noch eine Frage. Haben Sie eine Idee davon, was Sie mit Ihrer Zeit machen würden, wenn Sie kein Minister wären?
Oh ja, also ich habe auch im Ministeramt hin und wieder freie Zeit. Ich hatte noch relativ kleine Kinder, meine Tochter ist 10, mein Sohn ist 12. Ich habe Freunde und Hobbys, ich lese gern, ich koche gern, ich bin unglaublicher Filmfan. Also ich wüsste schon, was ich in der Freizeit mache. Aber die Frage war wahrscheinlich, was ich denn beruflich machen will.
Ja.
Da habe ich auch Vorstellungen, aber dann beschäftige ich mich dann konkreter, wenn es soweit ist. Noch habe ich Bock weiterzumachen und bewerbe mich ja auch um neues Minder.
Wir werden am 23. Februar sehen, ob es gelingt. Wir fragen alle Gäste zum Abschluss, was für ein Lied Sie sich wünschen. Und interessiert auch, welches Lied wünschen Sie sich und wieso?
Es fällt schwer, weil ich viele tolle Songs kenne. Aber ich wünsche mir heute bei Bruce Springsteen No Surrender. Und das ist, finde ich, in der Demokratie wichtig. Wenn man eine Überzeugung hat, nicht aufzugeben.
Und passt zur Lage der SPD das in den Umfragen.
Passt zur Lage unseres Landes insgesamt.
Never Surrender.
Gut, das ist jetzt eigentlich Never Surrender ist von Churchill, der gesagt, es war eine andere Situation. No Surrender heißt nicht aufgeben. Das gilt nicht nur für Sozis, das gilt fürs ganze Land.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir freuen uns sehr. Danke.
Vielen Dank.